Ich habe heute Morgen eine persönliche Frage an dich und du musst sie nicht laut beantworten, aber für dich vielleicht. Und diese Frage lautet: Was hat eigentlich wesentlich dazu beigetragen, dass du genau der Mensch bist, der du heute bist? Was in deinem Leben hat wesentlich dazu bei? Es trägt alles, was wir erleben, trägt was dazu bei, aber was hat wirklich wesentlich? Was sind die großen Faktoren, die dazu geführt haben, dass du heute der Mensch bist, der du bist? Überleg mal kurz. Und Anschlussfrage, wenn du dir so ein paar Sachen jetzt vor Augen führst, die da für dich aufplöppen, wie viel davon hat eigentlich mit deinen Entscheidungen zu tun, die du getroffen hast? Also bei mir ist es so, ich hatte jetzt ein bisschen Vorsprung, weil ich hatte ja die Möglichkeit, mir diese Woche Gedanken dazu zu machen. Ihr müsst jetzt spontan irgendwie mitmachen, aber bei mir, meine Top 5, die aus meiner Sicht 5 wesentlichsten Punkte, die mich so zu dem gemacht haben, der ich heute bin, sind folgende. Und die ersten beiden, bin ich mir sehr sicher, sind auch bei euch die beiden wesentlichen Punkte. Das erste ist die Kultur, in die ich geboren wurde. Also, dass ich ausgerechnet hier geboren wurde. In diese Gesellschaft, in die Kultur, die über viel lange Zeit gewachsen ist und dass ich damit konfrontiert war. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und Punkt 2 ist die Herkunftsfamilie. Meine Familie, in der meine Keimzelle, in der ich aufgewachsen bin. Ich schätze mal, diese beiden Punkte sind auch bei euch sehr weit oben auf der Liste. Mein Punkt 3 wäre mein Glaube, der mich wirklich sehr massiv geprägt hat und das schon seit Jahrzehnten tut. Dann Punkt 4 würde ich sagen, meine Ehe und Punkt 5, meine Kinder. Diese Liste kann bei dir etwas anders aussehen, natürlich. Deswegen habe ich ja danach gefragt, dass du dir Gedanken machst. Und dann habe ich mich gefragt, was von diesen wesentlichen Faktoren meines Lebens hat mit meinen Entscheidungen zu tun? Also die ersten beiden wichtigsten, nix. In welche Kultur ich geboren wurde und in welche Familie, das habe ich nicht entschieden. Ich wüsste es zumindest nicht. Keiner hat mich gefragt. Das ist einfach so geschehen. Und ich war einfach so damit konfrontiert. Das hat nichts mit meiner Entscheidung zu tun. Und wenn ich meine Liste weiterführen würde, noch wesentlich mehr Punkte dran setzen würde als nur die 5, kommen irgendwann auch die ganz negativen Einflussfaktoren. Für manche von uns ist auch Kultur und Herkunftsfamilie ein negativer Faktor. Aber negative Faktoren im Sinne von Traumata, die mich geprägt haben, oder Krankheiten oder solchen Dingen, da habe ich mich ja nicht für entschieden. Im Gegenteil, ich hätte mich ja dagegen entschieden, wenn ich die Entscheidung gehabt hätte. Also ganz viel von dem, was mich prägt und ausmacht, hat gar nichts mit meinen Entscheidungen zu tun. Habe ich gar keine Macht drüber. Aber wie ist es mit den anderen Faktoren? Wie ist es mit der Ehe? Da habe ich mich doch wohl für entschieden, für meine Ehe, oder? Ja, das stimmt irgendwie. Aber auf der anderen Seite gehören ja irgendwie auch 2 dazu, die diese Entscheidung treffen, oder? Und es war ja nicht allein meine Entscheidung. Im Gegenteil, es ist ja das ganze Drama dieser Welt. Und der Grund, warum Rosamunde Pilcher einen Roman nach dem anderen schreibt, dass der eine den anderen liebt, aber der nicht zurückliebt. Einer entscheidet sich für den einen Menschen und der aber nicht für den ersten. Das ist doch das ganze Drama dieser Welt, oder? Wie viel Elend dieser Welt können wir auf diese Tatsache zurückführen? Und es betrifft uns natürlich in unserem Leben auch. Also, ja, ich mag mich entschieden haben, aber das meine Ehe in diesem Fall existiert, das ist eher ein Geschenk und das ist eher Glück. Und Kinder? Ja, habe ich mich auch irgendwie für entschieden, Kinder zu kriegen. Aber wie viele Menschen entscheiden sich dafür, Kinder zu kriegen und kriegen keine? Es ist ein Geschenk. Und ich hatte keinen Einfluss weder aufs Geschlecht, noch auf die Persönlichkeit, noch auf irgendetwas. Es ist ein Geschenk. Es ist nicht meine Entscheidung. Ja, meine Entscheidung spielt eine Rolle, aber es ist ein Geschenk. Und viele von euch werden das belächeln, wenn ich das sage. Aber ich bin jetzt auch über 40, deswegen nehme ich mir raus, das zu sagen. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, die Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, spielen gar nicht so diese riesengroße Rolle, wie ich immer dachte. Man sagt das jungen Menschen oft, entscheide dich, die Entscheidung für den Beruf und für den Partner und sowas, das sind so ganz wichtige Entscheidungen, aber ich merke, da ist so viel Geschenk drin und so viel Führung, ganz wenig Entscheidung von mir. Es ist gar nicht, meine Entscheidungen spielen gar nicht so diese große Rolle. So, aber wie ist das mit dem Glauben? Glaube ist ja Punkt 3 auf meiner Liste. Und Glaube, ja, das ist doch wohl meine Entscheidung gewesen. Ich habe mich ja eines Tages bekehrt und mich für ein Leben mit Jesus entschieden. Also meine Entscheidung, oder? Das ist die Standardlehre. So wird das im Christentum kolportiert über Jahrhunderte. Und deswegen betonen wir Christen immer sehr den freien Willen. Der ist uns ganz, ganz wichtig. Merke ich in ganz vielen Diskussionen. Wir betonen sehr den freien Willen, weil sonst haben wir ein Problem. Weil wer gehört denn dazu, zu Kirche und Gemeinde? Und wer nicht, wenn es keinen freien Willen gäbe und man nicht festmachen könnte am Bekenntnis von Menschen, dass sie ja freiwillig wählen, ob sie jetzt dazugehören oder nicht? Was machen wir Baptisten eigentlich mit unserem glorreichen Taufverständnis, wenn es keinen freien Willen gäbe? Ja, wen könnten wir denn taufen? Auf das Bekenntnis deines Glaubens. Aber welches Bekenntnis zählt denn, wenn wir gar nicht den freien Willen hätten? Und ehrlich gesagt, ich stelle das immer mehr in Frage. Nicht den freien Willen, ich glaube, wir haben einen freien Willen, aber ich stelle in Frage, dass unsere Entscheidung für den Glauben so eine wichtige Rolle spielt, wie wir immer gerne tun. Weil ganz ehrlich, ganz oben auf der Liste steht Kultur und Familie bei mir. Und die haben es schon ein bisschen begünstigt, möchte ich jetzt mal so ganz bescheiden sagen, dass ich mich mal irgendwann für Jesus entschieden habe. Denn meine Kultur hat gesagt, oh, du wählst die Religion, die hier die größte ist und auf der unser Gesellschaftssystem aufgebaut ist, bitte sehr, mach mal. Und meine Familie, meine Eltern haben sich gefreut, als ich mich habe taufen lassen und gesagt, super. Toll, und hat der Junge zufällig so die gleiche Konfession gewählt wie wir. Das ist ja ein Ding. Ihr merkt schon, das sind wesentliche Einflussfaktoren, die es mir einfach gemacht haben. Wäre ich geboren worden in ein Dorf im Himalaya und meine Eltern sind Buddhisten und alle in dem Dorf sind Buddhisten und es kommt nie jemand rein in das Dorf und es geht auch nie jemand raus aus dem Dorf, hätte ich mich für Jesus entschieden? Vielleicht schon, aber es ist doch schon ziemlich unwahrscheinlich, deutlich unwahrscheinlicher als mit meinen kulturellen und familiären Voraussetzungen. Also was ist mit freier Entscheidung? Und deswegen finde ich es so unfair und so ungerecht, wenn wir Christen immer die Botschaft senden, du musst dich nur entscheiden für Jesus. Du musst dich nur entscheiden. Und das ist deswegen unfair, weil es dem einen leicht gemacht wird, wie zum Beispiel mir, und dem anderen nicht. Wenn deine Kultur sagt, du gehörst nicht mehr dazu, wenn du Christ wirst. Und wenn meine Familie sagt, damit wollen wir nichts zu tun haben, dann ist das so viel schwerer, so eine Entscheidung zu treffen, als für mich weichgebettetes Baptistenkind. Nein, ich glaube immer weniger daran, dass es meine Entscheidung war, die mich zum Christen gemacht hat. Gottes Weg mit dir beginnt nicht mit deiner Entscheidung. Gottes Weg mit dir beginnt mit seiner Entscheidung für dich. Und natürlich ist meine Entscheidung für ihn, die übrigens nicht einmalig ist, sondern immer wieder geschieht. Meine Entscheidungen sind Schritte auf diesem Weg und die sind auch, ist auch nicht unwichtig, wie ich mich entscheide. Überhaupt nicht. Aber es sind nur Schritte auf dem Weg, den Gott beginnt. Gott beginnt diesen Weg und er hat ihn lange begonnen, bevor ich überhaupt irgendwas von ihm wusste. Und für diese Haltung und für diese Gedanken habe ich sehr prominente Rückendeckung, kann ich euch sagen, nämlich Paulus himself. Ich lese euch vor, was Paulus an Timotheus schreibt, im 1. Timotheusbrief 1, Abvers 12. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir die nötige Kraft gegeben hat. Denn er hat mir sein Vertrauen geschenkt und mich in seinen Dienst genommen. Dabei habe ich ihn früher verhöhnt und verfolgt und mich voll Überheblichkeit gegen ihn gestellt. Aber er hat mir sein Erbarmen geschenkt. Denn ungläubig wie ich war, wusste ich nicht, was ich tat. Ja, unser Herr schenkte uns Gnade über alle Maßen. Mit ihr schenkte er uns den Glauben und die Liebe, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus erwachsen. Auf das Wort, das ich dir nun sage, kannst du dich verlassen. Es ist wert, von allen angenommen zu werden. Christus Jesus ist in diese Welt gekommen, um die Sünder zu retten, und ich selbst bin der Erste unter ihnen. Aber gerade deshalb hat er mir sein Erbarmen geschenkt, denn Christus Jesus wollte an mir als Erstem beispielhaft seine ganze Geduld zeigen. Sie gilt allen, die künftig zum Glauben an ihn kommen und dadurch das ewige Leben empfangen. Dem ewigen König, dem unvergänglichen, unsichtbaren und einzigen Gott gebührt die Ehre. Er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Das ist ein kraftvoller Text, oder? Ich hatte diese Woche einen theologischen Disput mit einer Maschine. Ich habe diese Woche nämlich endlich mal ChatGPT ausprobiert. Wem sagt ChatGPT so gar nichts? Mal Hand hoch. Ja? Okay, ich erklär's. ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz. Im Prinzip ein Computerprogramm. Und dieses Computerprogramm hat eine gigantische Datenbasis. Eine riesengroße Informationsbasis, auf das es zurückgreifen kann. Und im Gegensatz zu Google, was auch eine riesen Informationsbasis hat, und du tippst da ein Wort ein und dann spuckt dir Google einfach alles aus, was zu diesem Wort kommt. Ist auch ein Algorithmus hinter, der ein bisschen sortiert, aber das ist im Wesentlichen Google. Google ist einfach doof. Ja? Also gib mir ein Wort und ich sag dir alles, was ich zu dem Wort weiß. ChatGPT ist anders. ChatGPT unterhält sich mit dir über dieses Thema. Also schriftlich. Deswegen heißt es ChatGPT. Und du kannst jede erdenkliche Frage da eintippen. Und du kannst ihm jeden erdenklichen Auftrag geben und wird irgendwas ausspucken. Du kannst zum Beispiel sagen, meine Frau mag Gedichte und ich bin nicht so der Poet. ChatGPT, schreib mir ein Gedicht für meine Frau. Wir sind so und so lange verheiratet. Sie mag das und das und das und das haben wir miteinander erlebt. Zack, schickes Gedicht in Reimform kann ich so meiner Frau vorlesen. Geht. Also passt auf, wenn ihr demnächst plötzlich Gedichte von eurem Partner bekommt. Ich habe diese Woche eingegeben, wie kriegt man Sonnencremeflecken aus weißen T-Shirts raus? Weil ich habe Kinder. Ja? Und dann sagt ChatGPT, da empfehle ich folgende Maßnahme. Und dann sage ich, gib mir was Sanfteres. Und dann kommt die nächste Idee. Ich kann auch dort eingeben, wie verhalten sich in der Theologie Prädestination und Determinismus zueinander oder so. Und dann kriege ich einen Aufsatz. Ich kann auch reintippen, schreibe mir eine Predigt zu 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 17 und dann kriege ich eine Predigt. Habe ich nicht gemacht, ja, keine Sorge. Aber ihr würdet es merken. Ihr würdet es definitiv merken. Aber was ich gemacht habe diese Woche ist, ich habe bei ChatGPT die Frage eingetippt, was ist die Kernaussage von 1. Timotheus 1, 12 bis 17? Und ChatGPT spuckte mir einen Text aus und sagte, es geht um die Lebensveränderung im Leben von Paulus. Er reflektiert seine Transformation vom Christenverfolger zum Apostel. Eine massive Transformation in seinem Leben. Eine wesentliche Veränderung, die ihn zu einem neuen Menschen macht. Und dann sagte ich so, okay, interessant. Sag mir mehr über Transformation in der Bibel. Und ChatGPT machte eine ganze Liste von Faktoren, die wichtig sind bei Lebensveränderungen in der Bibel. Und ganz oben stand Bekehrung. Bekehrung als Anfang des Lebenswegs mit Gott, als Anfang des Glaubens, als Anfang der Transformation. Und ich sagte, hä? Aber wir haben doch gerade über 1. Timotheus gesprochen. Und in 1. Timotheus erzählt Paulus von seiner Lebensveränderung, von seiner Neuwerdung und es ist nicht eine Silbe davon die Rede, dass er sich für irgendetwas entschieden hätte. Er redet gar nicht von Bekehrung, er redet gar nicht von Entscheidungen. Er redet nur davon, was Gott in seinem Leben getan hat. Da stimmt doch was nicht. Und ChatGPT antwortete, ja, das ist korrekt. Und ich dachte so, ich habe die Maschine besiegt. Terminator, ja, ich hab's geschafft. Ich habe sie argumentativ ausgebotet und wollte meinen Sieg ein bisschen auskosten und habe reingeschrieben, gut, dann sag mir doch nochmal was über das Verhältnis von Transformation und Bekehrung. Und ChatGPT sagte, ja, also der Anfang der Transformation ist die Bekehrung. Und dann dachte ich, okay, künstliche Intelligenz ist eben auch dumm. Warum? Warum? Weil sich künstliche Intelligenz noch nicht überzeugen lässt von einem anderen Standpunkt. Sie hat einen unveränderlichen Datensatz. Und was in diesem Datensatz steht, ist für sie Gesetz und Wahrheit und richtig. Und du kannst sie 100-mal vom Gegenteil überzeugen. Sie wird doch immer wieder am Ende mit demselben Datensatz um die Ecke biegen. Das hat mich ein bisschen fatal an so manchen Christen erinnert, ehrlich gesagt. Bedenkt, Kultur und Herkunftsfamilie sind die wesentlichen Einflussfaktoren. Die machen unsere Datenbasis für unser Leben. Und wenn etwas kommt, was gegen diese Datenbasis spricht und die wackeln lässt, dann mag es sein, dass wir so offen und liberal sind, dass wir sagen, okay, dann reden wir darüber und dann lassen wir uns vielleicht überzeugen. Aber in dem nächsten Moment werden wir wieder darauf zurückgreifen, instinktiv. Und das ist verrückt, weil was für eine Transformation erwarten wir in unserem Leben, wenn unsere Basis, unser Datensatz, die Information, unser ganzer Glaube so festgeschrieben ist, dass wir da gar keine Veränderung zulassen. ChatGPT ist geprägt worden von der klassischen christlichen Haltung zum Thema Bekehrung, aber Paulus weicht davon ab. Und die Frage ist, lassen wir uns widersprechen oder wiederholen wir einfach immer nur doof das, was wir gelernt haben und verwechseln vielleicht eine starke Glaubensbasis mit dem, was uns Kultur und Familie und Gemeinde beigebracht haben. Denn was sagt Paulus hier eigentlich? Paulus beschreibt den alten Zustand, in dem er war, und den neuen Zustand, in dem er ist. Der alte Zustand war, dass er Jesus verhöhnt hat, dass er ihn verfolgt hat, dass er überheblich war, dass er unglaubend und unwissend war. Und was ist dann passiert? Hat er eine Entscheidung getroffen, dass das anders werden soll? Nein, hat er nicht. Er konnte diese Entscheidung gar nicht treffen, weil er ja gar nicht wusste, was er tat. Er war verblendet. Was ist passiert in seinem Leben? Er beschreibt es hier. Was passiert ist in seinem Leben, ist, dass die Kraft Jesu zu ihm kam. Jesus fing an, ihm zu vertrauen. Er traute ihm was zu. Er hat ihn in seinen Dienst genommen. Ihn. In diesem alten Zustand. Er hat ihm sein Erbarmen gezeigt und er hat ihm Gnade erwiesen. Und alles das hat 0,0 was mit den Entscheidungen von Paulus zu tun. Das hat alles Gott gemacht. Das hat alles Jesus gemacht. Und er spricht davon, dass da eine Verbundenheit ist mit Christus, eine Verbindung mit Jesus. Und aus dieser Verbindung sind in seinem Leben Glaube und Liebe entstanden. Also war zuerst die Verbindung da, die Jesus geschaffen hat in seinem Leben. Und dann kam der Glaube und dann kamen Entscheidungen von Paulus dazu. Und der neue Zustand, von dem er redet, er beschreibt das ja, diese Geduld, die Jesus zeigt in diesem Transformationsprozess. Er redet von Geduld, also nicht davon, dass Gott sagt, und dann läuft das, sondern von einer Eselsgeduld, die Jesus mitbringen muss, um ihn alten Knochen irgendwie zu bewegen, ihn irgendwie zu verändern, sein Herz zu verändern. Und diese Geduld, sagt er, gilt allen, die zum Glauben kommen und dadurch das ewige Leben empfangen. Und das finde ich so schön. Hört ihr die Verben, zum Glauben kommen und ewiges Leben empfangen? Auch da steckt ganz wenig Entscheidung drin. Wenn ich zu etwas komme, dann sagt man so, wenn einem irgendwie was passiert oder irgendwas seinen Weg kreuzt. Ich bin irgendwie dazu gekommen. Ja? Jetzt ist es irgendwie so. Und ewiges Leben empfangen hat ja auch, natürlich hat es mit der Entscheidung zu tun, es auch anzunehmen. Aber da steckt nicht drin, dass ich mir mal das ewige Leben irgendwie herentscheide oder so. Also maximal steckt hier eine Mitwirkung von uns Menschen drin. Nicht aber unsere Entscheidung als der Beginn dessen, was Gott in unserem Leben tut. Paulus wird komplett auf den Kopf gestellt, sein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt und das hat nichts mit seinen Entscheidungen zu tun. Die kommen später. Und wenn ich auf mein Leben zurückblicke, auf den Teil, den ich bisher gelebt habe, dann sehe ich, Gott hat Entscheidungen getroffen. Gute Entscheidungen. Und ich habe Entscheidungen getroffen, gute und schlechte Entscheidungen. Und auch Menschen um mich herum haben Entscheidungen getroffen, gute und schlechte. Und machen wir uns nichts vor, auch die Entscheidungen, die Menschen um mich herum treffen, haben einen Einfluss auf meinen Glauben. Das hat nicht alles nur was mit Gott und mir zu tun, sondern natürlich hat es was mit den Menschen um mich herum zu tun. Und ich habe erlebt, dass meine Entscheidungen und auch die Entscheidungen anderer das, was Gott tut in meinem Leben, kaputt machen können, verhindern können. Das geht, weil Gott uns nicht zwingt. Und das ist unser freier Wille. Da steckt ganz viel freier Wille drin. Gott wird uns nicht dazu zwingen. Er wird uns diese Veränderung nicht aufoktroyieren, uns nicht unter Druck setzen und sagen, du musst aber dieser neue Mensch werden. Sondern es ist ein Angebot. Gott fängt an uns zu arbeiten. Und wir können sagen Nein. Und leider können auch andere sagen Nein und uns daran hindern. Es ist unser freier Wille und der scheint Gott sehr wichtig zu sein. Aber dieser freie Wille ist nicht der Anfang dessen, was Gott tut in unserem Leben. Ich glaube, Bekehrung ist nicht unsere Entscheidung für Jesus, sondern Bekehrung ist unsere Zustimmung zu dem, was Gott in unserem Leben tut. Dass wir dazu Ja sagen und sagen, ja Gott, du tust etwas in meinem Leben, tu mehr, ich will das. Das ist Bekehrung. Und deswegen passiert Bekehrung auch immer wieder in unserem Leben, weil wir immer wieder dieses Ja finden müssen zu dem, was Gott tut. Und darum glaube ich, ist es verkehrt, wenn unsere Botschaft als Christen in dieser Welt ist, du musst dich entscheiden. Sag jetzt ja, dann habe ich meinen Job getan, dann habe ich wieder jemanden evangelisiert, dann ist gut. Du musst dich entscheiden und dann wird Jesus dich verändern. Da steckt auch drin, guck dir unsere Gemeinde an, lauter Leute, die sich entschieden haben und hat Jesus uns verändert, zu denen, die wir jetzt sind, also musst du so werden wie wir. Das steckt ja da drin und das ist einfach Quatsch. Weil Jesus verändert einen anderen Menschen vielleicht ganz anders, als er mich verändert. Wie wäre es, wenn unsere Botschaft in Worten und in Taten und in Haltung wäre, dass wir einfach sagen, komm dazu. Komm zum Glauben dazu und empfange, was Gott dir gibt. Empfange. Mach die Hände auf. Du musst dich für gar nichts entscheiden, weil Gott wirkt schon lange in deinem Leben. Und weißt du, wenn Gott findet, an dir ist etwas veränderungswürdig. Und ich glaube, wir alle haben Veränderungen nötig in unserem Leben. Egal, wie lange wir schon Christen sind oder auch noch gar nicht. Ich glaube, wir alle haben Veränderungen nötig. Aber ich weiß doch nicht, welche Veränderung du nötig hast. Gott weiß das. Und wenn er sagt, dich möchte ich gerne verändern, damit du mehr der Mensch wirst, den ich mir vorgestellt habe, als ich dich gemacht habe, dann wird Gott das tun. Aber er tut es nicht mit der Keule. Er tut es mit seiner Kraft. Er tut es mit Vertrauen, das er in dich setzt. Er tut es mit seinem Erbarmen, seiner Gnade. Und er schenkt dir eine Verbindung, eine heilige Verbindung zu Jesus, aus der Glaube und Liebe entstehen. Und wenn Glaube bei dir angefangen hat und du merkst, oh, ich glaube, dann ist das dann sind so viele Schritte Gottes schon vorher passiert in deinem Leben. Dann gilt dir schon lange seine Gnade. Dann gilt dir schon lange sein Erbarmen. Dann vertraut er dir schon ganz lange. Und ja, dann wird Gott sicherlich auch mit deinen Entscheidungen arbeiten. Aber damit fängt es nicht an. Und seit Paulus kannst du an uns allen hier in der Gemeinde sehen, wie unfassbar geduldig Jesus Christus sein muss. Du kannst es an meinem Leben sehen, wie geduldig Jesus sein muss, geduldiger als jeder Mensch. Dass er an dieser Transformation festhält, bei meiner ganzen Widerspenstigkeit, meiner ganzen Bockigkeit. Und ich weiß, auch in diesem Raum ist ganz viel Widerspenstigkeit und Bockigkeit versammelt. Aber da ist die Geduld Jesu, der an uns arbeitet und uns hinführen will zu einem Glauben, der zu uns passt und der unser Leben auf neue Bahnen stellt. Nicht aufgrund unserer Entscheidung, sondern weil er sich für uns entschieden hat. Und das ist und bleibt die beste Botschaft der Welt. Amen.